Das ist seine Taubheit. Das hat tatsächlich viele Leute abgeschreckt, mich am Anfang auch. Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal mit einem normalen Hund in Anführungsstrichen klarkommen. Wie soll ich denn dann mit einem tauben Hund klarkommen? Aber da habe ich sehr schnell gelernt, das ist eigentlich gar keine so große Hürde, wie ich am Anfang befürchtet habe.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Bevor es hier mit Iswas Dog weitergeht, habe ich noch einen kleinen Praxistipp aus meinem Leben mit meinem Hund Ticker. Du kennst das sicher, plötzlich spielt der Magen deines Hundes verrückt, meist ist Stress oder weil du neues Futter ausprobiert hast oder aber der Hund hat natürlich irgendwas vom Boden gefressen, macht Ticker leider gerne mal. Aber hier kommt Purina Pro Plan Fortiflora ins Spiel. Das ist ein Probiotikum, das uns super unterstützt hat, als Ticker vor einigen Monaten heftige Magen-Darm-Probleme hatte. Die fraß nicht mehr richtig, die hatte Durchfall, naja, das hat uns dann schon echt Sorgen gemacht. Ich wollte jetzt aber auch nicht gleich zu ganz heftigen Medikamenten greifen. Die sind ja oft für den Darm auch nicht so gut. Naja, und dann bin ich auf Fortiflora gestoßen. Das unterstützt die Darmgesundheit und stellt das natürliche Gleichgewicht der Darmflora wieder her. Das ist echt super und das ist auch noch easy anzuwenden. Einfach täglich den Inhalt eines Beutels übers Futter streuen, schon fertig. Und alternativ gibt's auch Kauwürfel, die kannst du wie ein Leckerli füttern. Ticker steht übrigens auf die Leckerli-Variante. Und seit wir Fortiflora so verwenden, ist ihre Verdauung wieder top und sie insgesamt auch viel, viel fitter. Ich finde das super beruhigend, dass es was gibt, was wissenschaftlich erwiesen ihren Darm natürlich unterstützt. Ticker und ich jedenfalls können Purina Pro Plan Fortiflora nur empfehlen. Probiert's doch einfach auch mal aus. Und falls ihr unsicher seid, fragt doch ruhig mal vorher euren Tierarzt. Ihr findet Fortiflora und viele weitere Produkte von Purina Pro Plan übrigens im Shop unter shop.purina.de. Vielen Dank. Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas Dog. Auch heute suchen wir wieder gemeinsam mit euch, unserer Expertin Melanie Lippisch und einem Gast nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Und für diese Beziehung ist natürlich ganz wichtig, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Hund stimmt, dass das Tier versteht, was ich ihm sagen will, aber vor allem auch, dass ich verstehe, was das Tier mir sagen will. Das ist nämlich fast noch wichtiger und wird oft vergessen, denn Tiere und Hunde, natürlich im Speziellen, die kommunizieren permanent mit uns, obwohl sie eben gar nicht sprechen können. Und sprechen, das ist im Umgang mit Hunden offenbar auch gar nicht so wichtig. Das verrät uns gleich mein heutiger Gast René. Und das war dann auch für mich ein kleiner Augenöffner, denn ich rede ja durchaus ganz gerne, verwundert jetzt sicher die wenigsten von euch da draußen, denn wer nicht gern redet, würde sicherlich nicht auf die Idee kommen, ein oder wie ich mehrere Podcasts zu machen. Ich glaube sowieso, wir alle hier bei uns im Haus reden gerne und eben auch gerne mit Ticker. Wobei, das muss ich auch präzisieren, eigentlich texten wir sie oftmals auch zu, vielleicht auch oftmals zu sehr zu mit entsprechenden Folgen, dass sie uns dann nämlich manchmal auch in entscheidenden Situationen ja vielleicht nicht unbedingt zuhört. René macht das mit seinem Hund nicht. Er textet ihn nicht zu. Er muss in der Erziehung des Hundes ohne Stimme auskommen. Er muss ohne Stimme auskommen, um mit dem Hund zu kommunizieren und um die harmonische Beziehung zu ihm aufzubauen, die sie seit mittlerweile 7 Jahren jetzt führen. Renés Hund Jimmy ist nämlich seit der Geburt taub. Und wie problemlos René und er mittlerweile trotzdem kommunizieren, aber wie kompliziert das doch am Anfang war, welchen Herausforderungen die beiden sich stellen mussten und was René aus dieser Kommunikation mit Jimmy für seine Arbeit als Tierpfleger gelernt hat, das erzählt er mir heute im Podcast. Hallo René.
Hallo.
René, erzähl uns, wie bist du erstmals auf den Hund gekommen? Wo war der erste Kontakt in deinem Leben mit Hunden?
Tatsächlich erst ziemlich spät. Also es kam damals durch meine damalige Freundin. Die ist mit dem Hund groß geworden. Der ist dann irgendwann gestorben. Und ich wollte schon immer einen Hund haben. Oder fand die schon immer toll. Fand die Vorstellung toll, einen Hund zu haben. Aber hatte nie einen, weil mein Papa kann mit dem Konzept Haustier nicht so richtig was anfangen. Und Eltern sind auch gerne gereist, haben die Kinder mitgenommen, dann ist ein Hund natürlich immer doof.
Was hat dich fasziniert an Hunden, wo du sagst, du wolltest immer einen haben? Was war das auslösende Moment, wo du gesagt hast, das finde ich an Hunden toll, deshalb möchte ich einen eigenen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, das kam auch so durch so Serien, wo dann so ein Hund mit in der Gruppe ist oder bei so einer Familie einfach mit dabei ist oder man sieht andere Leute, wie sie mit dem Hund spielen, man sieht draußen Hunde, also gibt keinen bestimmten Moment, der das so ausgelöst hat, sondern eher so diese Eindrücke, die man so mitkriegt, wenn man ja so als Kind aufwächst. Mhm. Wie gesagt, so Serien, Filme, Eindrücke von anderen Leuten. Genau, und dann wir hatten nie einen Hund und dann hatte sie aber, nachdem ihr alter Hund gestorben war, so ein, zwei Jahre später dann gedacht, ja, sie will wieder einen haben. Und dann hatte ich halt gesagt, ja gut, ich habe keine Ahnung, aber ich helfe dir gerne so gut ich kann. Ich fand das schon immer toll, die Idee. Wir gehen jetzt die Tierheime abklappern und gucken, ob die irgendwas haben, was zu uns passt. Mhm. Und dann war eben, wir haben damals nicht zusammen gewohnt. Das heißt, unsere, wir hatten zwei Bedingungen. Einmal, der musste halt Auto fahren können. Und einmal, er musste damit klarkommen, dass er an verschiedenen Standorten mal ist, mal bei ihr, mal bei mir. So, das waren die Bedingungen, die wir hatten. Und dann konnten uns die Tierpfleger in den Tierheimen auch dann da so ein paar Hunde raussuchen. Mhm. Und dann sind wir am Ende bei Jimmy gelandet, der jetzt immer noch hier wohnt. Ja.
Jimmy, euer Hund, welche Rasse ist er?
Mischung, Straßenmischung.
Du sagst aus dem Tierheim, also ein Tierschutzhund.
Genau, ja. Der kommt aus dem Ausland, aus Bulgarien. Was passiert ist, bevor er nach Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht. Mhm. Und ja, genau. War damals kurz vor seinem zweiten Geburtstag, als wir ihn da aus dem Tierheim geholt haben.
Hat er lange im Tierheim sitzen müssen?
Der saß da ein Jahr in dem Tierheim. Das ist für das Tierheim, wo wir ihn her hatten. Das war in Frankfurt am Main damals. Mhm. Relativ lange. Inzwischen weiß ich, es gibt Hunde, die sitzen deutlich länger im Tierheim.
Leider ja. Der also Grund, warum er so lange im Tierheim saß, ist,
genau,
er hat ein kleines Handicap.
Genau, ja. Das ist seine Taubheit. Also das hat tatsächlich viele Leute abgeschreckt. Mich am Anfang auch. Ich dachte, ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal mit einem normalen Hund in Anführungsstrichen klarkommen. Wie soll ich denn dann mit einem tauben Hund klarkommen? Aber da habe ich sehr schnell gelernt, das ist eigentlich gar keine so große Hürde, wie ich am Anfang befürchtet habe.
Hallo, Melanie Lippisch von Better Dogs hier. Ich finde das ganz toll, dass du, René, einem tauben Hund eine Chance gegeben hast. Also das, was ich jetzt sage, das hört sich für den einen oder anderen da draußen vielleicht komisch an. Aber den meisten Mensch-Hund-Beziehungen, den würde es wirklich sehr gut tun, wenn der Hund seinen Menschen öfter mal auf stumm stellen könnte, damit er nicht den ganzen Tag verbal beschallt wird. Huch, jetzt habe ich es gesagt. Beim tauben Hund, da musst du dich gezwungenermaßen mehr auf deine Körpersprache konzentrieren und kommunizierst dadurch aus Hundesicht direkt viel sauberer und auch hündischer. Und klar ist die Stimme, wenn man sie sinnvoll einsetzt, auch ein wertvolles Kommunikationsmittel. Aber viele Menschen, die verwirren ihren Hund verbal eher, als dass sie verständlich kommunizieren. Also allein, wenn ich dran denke, wie viele hundert Male am Tag manche Hunde ihren Namen hören, also denen müssen echt die Ohren klingeln. Und aus meiner Sicht ist es auch kein Wunder, dass manche Hunde völlig verlernt haben, zuverlässig auf ihren Namen zu reagieren. Aber bevor ich hier weiter abschweife, gebe ich zurück an Malte. Ich bin nämlich selber gespannt auf Renés und Jimmys Geschichte und wie dieser Podcast weitergeht.
Ja, es klingt auf jeden Fall erstmal wirklich nach einer riesen Herausforderung. Hat euch das am Anfang nicht abgeschreckt? Ich meine, du als Hundeneuling und deine Freundin, gut, die hatte schon ein bisschen Hundeerfahrung, aber wahrscheinlich auch nicht mit einem hörgeschädigten Hund.
Nee, also sie hatte auch vorher keine Erfahrung mit einem Taubenhund oder generell mit einem Hund, der irgendeine Form von Behinderung hat. Mhm. Und ich war am Anfang wirklich skeptisch, dachte, na, wollen wir nicht lieber doch einen Hund, der hören kann, gesunden Hund, der, dass wir da, wir haben beide nicht so die super Erfahrung und sie hatte sich dann auch da eingelesen, hatte sich Bücher geholt, hatte sich informiert in Foren und war dann, ja, wir kriegen das hin. Und ich so, gut, wenn du das sagst, dann kriegen wir das wohl irgendwie hin. Ja, genau. Und sie hatte auch von ihrem vorherigen Hund eine sehr gute Hundetrainerin schon, die auch wirklich Wert drauf gelegt hat, dass die Leute, die da bei ihr sind, auch kapieren, was, wie man mit einem Hund kommuniziert, wie man mit dem umgeht, auch körpersprachlich schon viel gemacht. Mhm. Weil, also auch mit hörenden Hunden, da passiert viel mehr körpersprachlich, als man eigentlich denkt. Das sind nicht nur die verbalen Kommandos, das ist auch sehr, sehr viel Körpersprache. Deswegen, die konnte uns dabei auch dann unterstützen. Und Ja, ich glaube, am Ende ist ein ganz passabler Hund bei rausgekommen.
Der ja schon recht lange jetzt bei euch ist. Du hast gesagt, 9 Jahre, mit fast 2 habt ihr ihn bekommen. Also da scheint ihr einiges richtig gemacht zu haben. Da gucken wir gleich natürlich auch nochmal drauf. Aber nochmal dieser Prozess der Entscheidungsfindung. Wir adoptieren diesen Hund, wir adoptieren Jimmy. Was hat für euch den Ausschlag gegeben, es tatsächlich zu machen? Ihr habt gesagt, ihr hattet Zweifel, ihr habt überlegt, warum gerade Jimmy? Weil das Tierheim wird leider wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, so kenne ich es aus Tierheim, rappelvoll gewesen sein.
Ja, also allein schon diese 2 Bedingungen, die ich eben erwähnt hatte, haben die Auswahl extrem reduziert. Am Ende haben sie uns in dem Tierheim 3 Hunde vorgestellt, von den vielen, die sie da hatten. Und es war irgendwie so, es war ein Bauchgefühl am Ende. Also es war so, er saß da ruhig hinterm Gitter, während halt alle anderen, natürlich da laufen fremde Leute rum, da ist Aufregung, die bekannten Pfleger, Pflegerinnen laufen da lang und die Hunde sind aufgeregt, bellen, springen rum. Und er war wirklich ganz ruhig, kam ans Gitter ran, hat mal geguckt, mal geschnüffelt. Und ja, dann war das so eine, da hat er uns quasi schon erobert mit. Hat er da
Liebe
schon
auf
so
den ersten Blick.
Ja, hat er da wirklich schon so ein ganz, ganz süßen Blick drauf. Und dann hatte die Pflegerin ihn auch aus dem Zwinger rausgeholt und wir sind in so einen kleinen Freilauf gegangen und da ist er natürlich, ja, es geht aus dem Zwinger raus, er ist aufgeregt, er springt rum, er war damals noch ein junger Hund und ist da um uns rum gehüpft und ich dachte, du, was haben wir wirklich? Das ist ja. Und inzwischen sich auch alles viel differenzierter, relativer. Also es ist ja völlig normal, dass da so ein Hund so aufgeregt ist, wenn es da rausgeht. Und der hat sich dann auch, nachdem er sich eingelebt hat, ruhig. Ist er, und inzwischen ist er echt ein total entspanntes Vieh. Ich sage immer Vieh.
Lieb gemeint, definitiv.
Ja. Er hört's ja nicht.
Das hast du jetzt gesagt. Du hast gesagt, ihr hattet auch Hilfe bei der Eingewöhnung und auch bei der anfänglichen Erziehung und bei dem anfänglichen Umgang mit ihm, der ja dann doch eine etwas andere Art der Beziehung letztlich vorausgesetzt hat oder des Umgangs vorausgesetzt hat, als das jetzt zum Beispiel bei uns mit unserem Hund war. Ja. Wie seid ihr vorgegangen bei der Eingewöhnung, bei der Gewöhnung des Hundes an euch, weil da läuft ja viel körpersprachlich ab, da ist nichts mit beruhigend auf den Hund einreden, sondern da ist ja sehr viel auch mit Berührung. Diese Berührung hat er von Anfang an zugelassen?
Zugelassen, ja, aber es war sehr viel so auf Einladung von uns, dass er halt in seinem Tempo auf uns zugehen kann. Also es war nicht so, dass er direkt gesagt hat, wenn wir von uns aus ihn berühren wollten, dass er direkt gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Aber man hat ihm angemerkt, er war viel entspannter, wenn man sich klein gemacht hat, ihn angelockt hat und dass er in seinem Tempo auf ihn zugehen konnte. Und das ist auch heute immer noch so. Wenn Menschen so direkt auf ihn zugehen mit Präsenz, mit Groß und Energie, dann ist er immer direkt skeptisch. Wenn aber Leute halt entspannt, ruhig und einladend sind, dann geht er von sich aus auf die zu und ist da auch total freundlich, lässt sich kraulen, lässt sich streicheln, durchknuddeln. Das war von Anfang an so, das zieht sich auch so durch und genau, das ist so, dass er von sich aus eben diesen Schritt machen muss. Ich gehe jetzt auf die Person zu.
Das trifft übrigens auf alle Hunde zu, egal ob hörend oder taub, ob groß oder klein, jung oder alt. Es passiert ganz häufig, dass Hunde von uns Menschen in ihrem persönlichen Wohlfühlraum, auch Individualdistanz genannt, gestört werden. Und dieser Wohlfühlraum, die Individualdistanz, ist so wie bei uns Menschen auch völlig individuell beim Hund. Für den einen Hund ist 1 Meter ausreichend, der andere braucht 3, 4, 5 oder 10 Meter Abstand. Und der eine Hund lässt es über sich ergehen, wenn er ungefragt angefasst wird. Ein anderer, der schnappt ab und kommuniziert damit, dass der Mensch sich in seinen Augen übergriffig verhält. Was dieser Mensch ja streng genommen auch tut. Und selbst wenn ein Hund von sich aus zu einem ihm fremden Menschen hingeht, dann signalisiert er mit seiner Annäherung nicht, dass er gestreichelt werden will. Er will sich erstmal einfach nur ein Bild von seinem Gegenüber machen. Und das machen Hunde in erster Linie über die Geruchskomponente. Also die Annäherung und das Schnüffeln heißt demnach nicht, dass dieser Hund gestreichelt oder angefasst werden will. Als grobe Faustregel kannst du da draußen dir einfach merken, nähere dich nie einem fremden Hund. Und auch wenn dieser Hund sich dir nähert, ignoriere ihn erstmal. Das bedeutet vor allem kein direkter Blickkontakt. Lass ihn in Ruhe an dir schnüffeln und schau dann, wie seine nächste Reaktion ist. Also bleibt er beispielsweise mit lockerer Körpersprache und einem weichen Blick in deiner Nähe stehen, der wedelt vielleicht auch noch locker mit der Rute und schaut dich fragend an nach dem Motto, hey, kannst du eigentlich auch streicheln? Dann spricht nach vorheriger Absprache mit dem Besitzer oder der Besitzerin, versteht sich, nichts dagegen, diesen Hund zu streicheln. Aber geht der Hund nach dem Schnüffeln weg, dann lass ihn gehen, denn er kommuniziert gerade, ich habe mir jetzt ein Bild von dir gemacht und ich habe nichts gegen dich, aber engeren Kontakt brauche ich jetzt auch nicht. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn der Hund dir den Rücken zukehrt. Auch das heißt, mehr Kontakt mit dir brauche und möchte ich nicht. Also Vertrauen in mich als Person baut sich bei einem Hund auf, indem ich mich einem Hund niemals aufdränge, sondern die kleinen kommunikativen Zeichen des Hundes lese, verstehe, ernst nehme, ob er Abstand oder Nähe möchte und angemessen handle.
Wie lange hat das bei euch gedauert, bis er diese Schritte auf euch zugemacht hat und nicht nur eben mal kurz, um dann wieder wegzugehen, sondern eben dann tatsächlich euch zu akzeptieren als Rudelführer, als Mitglied des Rudels?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wie lange das gedauert hat. Gefühlt ging es sehr schnell, aber genau kann ich es nicht sagen.
Ja. Aus der Rückschau ist das natürlich dann auch mal eine zeitliche Komponente, die einem wahrscheinlich erstmal relativ lange vorkommt, wenn man hinterher sagt, naja komm, das war eine Woche, das waren zwei Wochen,
Wahrscheinlich damals in dem Moment hätte ich gedacht, wird das irgendwann mal was, das dauert ja ewig, bis der Hund sich mal an einen gewöhnt hat. Und jetzt zurück betrachtet es so, ja, eigentlich war es schon immer irgendwie so. Es kann ja nicht so lange gedauert haben.
Und auch die Gewöhnung an zwei Wohnsitze, an zwei unterschiedliche Reviere für den Hund auch kein großes Problem gewesen?
Im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich doch keine so gute Idee. Also man merkt ihm total an, auch wenn er jetzt heute noch ich fange nochmal anders an. Hm. Er hat zuerst in dem Elternhaus von meiner damaligen Freundin gewohnt. Da hat er uns und auch ihre Eltern kennengelernt. Das war das erste Zuhause, was er mit uns zusammen kennengelernt hat. Und das merkt man ihm heute auch noch total an, wenn er da ankommt. Das ist sein Ort, den kennt er, da weiß er, wo er ist, da ist die Welt in Ordnung. Nicht, dass sie jetzt hier bei mir zu Hause nicht in Ordnung wäre, aber man merkt ihm total an, dass das der Ort ist, den er zuerst kennengelernt hat. Und in der anderen Wohnung war er immer ein bisschen ruhiger, in der ich damals unruhiger war er da ein bisschen. Er hat auch geschlafen, er hat es hingelegt, er hat gedöst, aber man hat ihm immer so ein bisschen angemerkt, das ist nicht sein Zuhause. Und jetzt, dann sind wir irgendwann nochmal umgezogen, zusammengezogen in einer anderen Wohnung. Das war auch dasselbe eigentlich wie in der anderen Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe. Er hat immer gemerkt, sobald es zurück zum ersten Wohnsitz ging, war er ein bisschen entspannter noch.
Und das zieht sich bis heute durch? Das ist bis heute geblieben?
Also auf jeden Fall ist geblieben, dass er sich da total wohlfühlt. Mhm. Aber inzwischen wohnt er jetzt auch seit 5 Jahren hier in der Wohnung, in der ich jetzt wohne. Und das ist jetzt auch sein Zuhause. Also da sehe ich jetzt keine Abstufung mehr zwischen dem, wo er zuerst angekommen ist und hier. Aber in den anderen, da hatten wir nie so lange gewohnt, dass er da so richtig ankommen konnte.
Seine Taubheit, ist die angeboren? Oder wisst ihr da Näheres drüber? Oder ist das durch ein Trauma ausgelöst worden oder durch irgendwas, was diesem kleinen Hund dann eben in seinem ersten Leben, nenne ich es mal, jetzt eben in Bulgarien passiert ist?
Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es angeboren ist. Er ist weiß, also weiße Fellfarbe. Und das hängt tatsächlich oft zusammen mit Taubheit. Detail kann ich es auch nicht erklären, aber ist wohl so, dass da die Gene für Taubheit und weiße Fellfarbe zusammenhängen. Deswegen vermutlich von Geburt an blind, taub, von Geburt an taub, aber hundertprozentig sicher können wir nicht sagen.
Wie waren die ersten Tage mit dem Hund dann in der neuen Umgebung mit diesem Handicap dann eben auch, was ja dann auch für euch sowieso als Hunde eher Unerfahrene, zumindest auf deiner Seite, dann doch erstmal eine Schwierigkeit darstellt. Wie gestaltete sich das Ankommen für den Hund und auch für euch?
Also er hat da, glaube ich, von sich aus schon viel mitgebracht, dass er hatte schon den Kontakt gesucht, möglicherweise auch fremde Umgebung und ich versuche mal, mich einfach an den Menschen zu orientieren. Mhm. Also er hat da von sich aus eigentlich keine Probleme gemacht. Es war eher so für uns oder vor allem für mich auch, sich daran zu gewöhnen, da ist jetzt dieser Hund, man macht was mit ihm, man muss was mit ihm machen, man muss raus mit ihm, man kommuniziert mit ihm auf irgendeine Art und Weise. Und die ersten Tage war er natürlich viel so am Dösen. Das ist super anstrengend für ihn, der hat viel zu verarbeiten. Der Stress des Umzugs, eine neue Umgebung, neue Gerüche, fremde Menschen, die bekannten Sachen sind weg, alles, das musste er alles verarbeiten. Der hat viel gedöst, viel geschlafen, hat dann da viel im Wohnzimmer gelegen. Das ist halt das erste Zimmer, in das man da reinkommt. Und beim Gassi gehen viel sehr aufgeregt, viel gezogen, da geschnüffelt, da hin und alles neu, alles viel Energie in einem jungen Hund drin und das war alles neu auch für mich dann. Ich wusste damit auch nicht so richtig dann was anzufangen, vor allem dieses Aufgeregte draußen, das Entspannte drin, das hat mir sehr gut gefallen, offensichtlich, weil da viel ruhig war. Aber draußen dieses Aufgeregte, dieses Ziel, da wusste ich halt nicht so richtig mit umzugehen dann. Und dann ging es an klassisches Leinenführungstraining dann mit der Trainerin, die meine damalige Freundin dann schon von ihrem vorherigen Hund hatte. Die hatte dann auch mal einen Hausbesuch bei uns gemacht, sich den Hund angeguckt und was man mit dem so, was der so zeigt. Und das war in den ersten Tagen sowohl für Jimmy als auch für mich viel Neues.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Wie habt ihr das mit der Kommunikation gemacht und auch dem, was man dann ja anfangs, vor allen Dingen als erstes eigentlich mit einem Hund trainiert, diese Grundkommandos? War er schon in einer gewissen Art und Weise ausgebildet, sage ich jetzt mal? Hat er schon diese Grundkommandos schon gekannt und wie habt ihr sie ihm abgefordert? Weil, wie gesagt, es geht ja nicht über die Stimme. Man muss es ja mit entsprechenden Zeichen haben. Man muss ja auch wissen, welche Zeichen versteht der Hund und welche Zeichen stehen für welches gewünschte Verhalten.
Ja, also so die Grundkommandos Sitz, Platz, das hatten die im Tierheim schon mit ihm trainiert und hatten jetzt auch gesagt, hier der klassische Finger fürs Sitz, das und die Hand, also es machen viele Leute bewusst, unbewusst, absichtlich, unabsichtlich, auch mit einem Hund, der hören kann. Also ganz viele Menschen, ich würde sagen fast alle, die einen Hund haben, machen bei einem Sitz ganz oft diesen Finger und fürs Platz ganz oft so die flache Hand Richtung Boden. Und das waren auch so die Kommandos, die er schon kannte. Mhm. Und haben sie wahrscheinlich dann auch so trainiert, hat mit einem Leckerli in der Hand, der Hund ist mit der Nase dran und dann kann man die Hand so bewegen, dass er eben genau dahin geht, wo er hin soll. Und dann, wenn er in der Position ist, kriegt er das Leckerli, weiß, ah ja, okay, das gehört wohl irgendwie zusammen. Mhm. Und die konnten wir dann eben genau mit den Gesten auch abrufen, haben das natürlich dann immer noch weitergemacht mit Trainieren, dass die auch wirklich gut sitzen. Und ansonsten dann für weitere Sachen ist so ein bisschen gucken, was einem der Hund anbietet. Also wenn er auf irgendeine Geste reagiert mit irgendwas Sinnvollem, nicht Sinnvollem, irgendwas, was ich will, irgendeine Beschäftigung, irgendwas halt, dann kann man darauf aufbauen, eben ihn belohnen. Mhm. Und dann wird er das bei der Geste wahrscheinlich öfter zeigen und dann kann man so das eben aufbauen. Das hatten wir so zum Beispiel beim Komm-Kommando gemacht. Mhm. Das hatten wir angefangen, immer wenn man in die Hocke gegangen ist, ist er von sich aus auf einen zugekommen. Und das haben wir dann eben belohnt. Und dann hatte die Trainerin eben empfohlen, ja, die Hockgeste, die ist nicht so gut geeignet, weil man macht sich eben klein. Der Hund sieht einen nicht mehr so gut, wenn er weiter weg ist. Sinnvoller, eine große Geste zu machen. Zum Beispiel mit dem Arm ganz groß winken. Und dann haben wir das eben kombiniert. Man geht in die Hocke, der Hund sieht das, weiß, ah ja, ich komme. Und währenddessen winkt man groß, dann verbindet er das auch mit dem Winken. Er kriegt eine Belohnung fürs Kommen. Und irgendwann macht man es nur noch mit dem Winken und nicht mehr mit der Hocke. Und der Hund weiß eben, so kommt, das heißt kommen und dann gibt's das Leckerli. Und so baut man es dann eben auf, wenn der Hund halt auf irgendwas reagiert, daraus entsprechend das weiter aufbauen. Ja, gucken, was der Hund anbietet und das belohnen.
Also das ist dann quasi euer Rückruf dann auch draußen.
Genau, ja. Also er kann auch frei draußen rumlaufen. Jetzt, wenn ich hier im Wald Gassi gehe, da kann er auch Wald gefährlich, ist eigentlich immer Leinenpflicht. Also er läuft im Wald mit der Leine, aber auf dem Feldweg läuft er natürlich frei. Und was wir ganz, also am Anfang auch viel trainiert haben an der Schleppleine, dass er von sich aus guckt. Also immer, wenn er irgendwo rumläuft und er guckt, direkt belohnen. Also das war eben das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung fürs Freilaufen, dass er von sich aus auch auf die Idee kommt, ich guck mal nach meinen Menschen. Und das ist auch heute immer noch so. Also immer, wenn er guckt, kriegt er eine, irgendeine Form von Belohnung. Ob das jetzt eine Streicheleinheit, ein Leckerli, ist unterschiedlich. Aber dieses Gucken, dass er von sich aus guckt, das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst habe ich halt keine Chance, ihm irgendein Kommando zu geben. Das ist die größte Hürde, die größte Bedingung, die größte Einschränkung fürs Gassigehen mit ihm, dass er halt von sich aus wirklich kapieren muss. Ich muss auch ab und zu mal zu meinem Menschen gucken, damit die Situation hier entspannt bleibt.
Gab's da anfangs oder dann auch später mal Probleme, die aufgetreten sind, weil eben so ein Kommando, so ein Zeichen nicht richtig funktioniert hat, der Hund es vielleicht missdeutet hat oder eben auch mal, was ja auch vorkommt, weil es noch nicht so richtig gesessen hat, dann eben auch einfach schnöde missachtet hat? Ist ja nicht so, dass sie das mit Absicht manchmal machen.
Ja, also ich glaube, das kennt auch jeder Hundehalter, jede Hundehalterin. Der Hund sieht oder hört das Kommando, das man von ihm will, und ignoriert es. Das kommt vor, ja. Es ist, der Hund sieht irgendwas Interessantes, macht den Schritt in seinem Kopf. Ah, das ist was Interessantes. Ich gucke zu meinem Menschen, was der davon hält. Ich mache meine große Winkgeste, er soll zu mir kommen. Er überlegt, ignoriert meine große Winkgeste und geht zu dem, was ihn da interessiert. Das ist auch schon vorgekommen. Soll nicht vorkommen, passiert aber, glaube ich, allen Hunden. Und von daher ist das, glaube ich, kein großer Unterschied zu einem Hund, der hören kann. Der größte Unterschied ist halt, dass der Hund zwischendrin diesen Prozess hat, ich gucke zu meinem Menschen. Ja. Und das ist eben dann der entscheidende Unterschied. Das ist das, was wirklich, wirklich gut sitzen muss. Und den Schritt macht er auch immer, nur ist es wohl schon mal vorgekommen, dass er es auch ignoriert hat. Aber ja, die meiste Zeit macht das gut mit. Aber wenn der andere Reiz so interessant ist, ja.
Passiert. Ja. Kenne ich absolut auch, dass eben dieser andere Reiz manchmal zu groß ist. Hat Jimmy irgendwelche Baustellen mitgebracht aus Bulgarien, wo ihr sagt, okay, das sind Dinge, die ihn immer triggern oder wo er eben große Ängste hat. Irgendwelche Sachen, die immer wieder vielleicht auch, müssen ja nicht große Probleme sein, aber doch sehr auffällig sind, dass sie ihm Probleme machen.
Ja, also das eine ist, wenn, ich hatte es vorhin schon gesagt, so Menschen, die halt viel Energie haben, die sehr raumeinnehmend sind, die sehr eine Präsenz haben, sowas macht ihn total unsicher. Und aus der Unsicherheit ist es auch vorgekommen, dass er dann halt schon nach vorne gegangen ist, die Leute, also er hat nicht die Leute gebissen, aber halt in die Richtung geschnappt und ganz deutlich gesagt, mit der Situation bin ich super unglücklich, ich will hier raus, weg mit dir. Ja. Und das andere ist, in der Wohnung ist er so ein, das ist so ein bisschen Beschützer, das ist also sein, das ist sein Reich, wenn fremde Leute reinkommen, ist er erstmal skeptisch. Das haben wir mit ihm viel trainieren müssen, dass er Besuch, also er lässt es zu, wenn die dann erstmal ein paar Minuten drin sind, dann geht er auch rum und lässt sich von den Leuten kraulen. Nur der erste Moment, wenn die Leute reinkommen, da ist er schon so, was wollen die hier in meinem Revier? Und das hatten wir eben mit ihm gemacht, dass dann kommt er auf den Platz, muss warten, bis die Leute reinkommen, diese aufregende Reinkommensituation sich erledigt hat. Und dann, wenn alle angekommen sind, dann kriegt er die Erlaubnis, er darf auch hin, darf die Leute mal abchecken und genau, aber halt diese, das waren so die zwei großen Dinge, die sich auch bis heute durchziehen. Also das sind Sachen, die da, es ist ein dauerhaftes mit ihm dran arbeiten.
Das kenne ich von meinem Hund. Also das ist wirklich was, ein großes Problem, dann auch fremde Leute einfach in die Wohnung zu lassen, ins Haus zu lassen und dann, dass sie da dann auch irgendwann mal entspannt ist und ruhig bleibt und nicht permanent in ihrem Körbchen sitzt, rumschimpft, wenn die Leute durch die Wohnung gehen oder eben auch tatsächlich hingeht, weil sie dann auch die gleiche Reaktion zeigt, wie Jimmy das auch macht, eben dieses dann auch mal in einer Situation mal in die Richtung schnappen. Sie würde wahrscheinlich nie richtig zubeißen, aber so ein kleines Zwicken oder eben so ein Defensivschnappen ist oftmals dann eben auch dabei. Übrigens auch im Umgang mit anderen Hunden. Wie ist das bei Jimmy mit anderen Hunden?
Da ist er, also ich glaube inzwischen ist er ein bisschen also anders. Ich fange nochmal anders an. Er, früher war er halt junger Hund, verspielt, gar kein Problem. Also auch nach wie vor, er ist ziemlich gut sozialisiert, würde ich sagen. Kommt mit anderen Hunden gut klar. Auch wenn ich auf der Arbeit mit ihm Gassi gehe, da sind wir in einer großen Hundegruppe mit 5 anderen Hunden oder unterschiedlich 2 bis 8 andere Hunde. Gar kein Problem, läuft damit. Und ich glaube, dass er die anderen nicht hört, ist gar nicht so wichtig, weil da läuft gar nicht viel Kommunikation akustisch ab, dann wenn Hunde sich begegnen. In den meisten Fällen. Er wartet dann meistens ein bisschen ab, wie die anderen so drauf sind. Inzwischen würde ich aber sagen, ein Problem, was aus der Taubheit kommt, ist, dass er sehr intensiv starrt. Er muss halt Sachen sehr lange angucken und das, wenn er einen anderen Hund da lange anstarrt, wirkt das natürlich sehr provokativ, obwohl er es gar nicht so meint. Das hatte ich schon in 1-2 Situationen, dass das eben dann, hat man dem anderen Hund richtig angesehen, der wollte eigentlich schon weiter, aber Jimmy hat die ganze Zeit noch geguckt und wollte die Situation abwägen und das hat dann eben dazu geführt, es gab keinen großen Konflikt, aber die haben sich ein bisschen angepöbelt und dann ging das auch wieder weiter. Und ja, inzwischen ist er da so ein bisschen, ich schieb's auf Alter, dass er ein bisschen krumpeliger alter Mann geworden ist. Inzwischen will er mit anderen nicht mehr so aktiv, also nicht mehr so viel interagieren, ist da nicht mehr so aktiv. Meistens ignoriert er andere Hunde, wenn die ihn auch ignorieren. Es gibt 1-2 Hunde in der Nachbarschaft, die mag er gar nicht. Da muss ich dann schon beim Gassi gehen aufpassen. Dann nehme ich ihn an die Leine, muss da gesittet mit ihm vorbeigehen mit Leckerlis. Aber ansonsten, wenn andere Hunde ihn in Ruhe lassen, lässt er die in Ruhe inzwischen. Ja, genau. Früher war es schon eher so, dass er auch hin wollte und Hallo sagen und vielleicht mal eine Runde spielen. Aber das hat er abgelegt. Aber so von der sozialen Interaktion merkt man ihm da eigentlich gar nicht an, dass er taub ist.
Gab es mal Situationen, wo du gesagt hast und Momente, in denen du gesagt hast, um Gottes Willen, was haben wir uns da jetzt aufgehalst, wo du verzweifelt bist, weil vielleicht irgendwas nicht so geklappt hat, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast? Ich glaube, so eine Situation kennt jeder Hundebesitzer, zumindest mal kurzfristig.
Ja, also so spontan fällt mir gerade nichts ein, wo ich so richtig doll frustriert war. Ich denke noch mal weiter drüber nach, vielleicht kommt mir noch mal was.
Können wir jederzeit gerne einfließen
falls
lassen.
Falls mir was einfällt, komme ich nochmal drauf zurück.
Gab es denn Situationen, wo du ganz stolz warst auf deinen Hund und gesagt hast, Mann, das hat er jetzt aber super gemacht. Also da hat das alles funktioniert, wo du vielleicht auch stolz auf dich selbst warst, dass es eben funktioniert hat.
Ja, es sind oft gar nicht so große Dinge, sondern so diese, ich nenne es einfach mal Alltagstauglichkeit. Dass er wirklich, er kann überall mit hin, er kann Bahn fahren, Bus fahren, er kann sich im Restaurant unter den Tisch legen und ruhig bleiben. Und da eben, dass er, obwohl er nicht hören kann, das hat er am Anfang schon viel gehabt, dass er halt dann in fremden Umgebungen, in den Situationen, die ich eben genannt habe, aufmerksam war, dass er den Kopf oben hatte, geguckt hat, weil er eben nichts hört, dass er ankommende Bedrohungen nicht hört, sondern er muss sie sehen. Und dass er da eben über die Zeit das Vertrauen zu mir, zu uns aufgebaut hat, dass er eben auch sich hinlegt und Augen zu und er kann wirklich tief schlafen dann und hat das Vertrauen in uns, dass er, dass ihm nichts passiert. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass das in der Beziehung eben so gut ist, dass er da wirklich dass das so ein Vertrauensverhältnis ist.
Also Hut ab, definitiv vor dem, was René da mit seinem Jimmy geleistet hat, dass er dieses Vertrauensverhältnis aufbauen konnte und sich trotz aller Widerstände dahinter geklemmt hat, dass dieses Vertrauen dann auch langfristig bestehen bleibt. Und so ein Vertrauen baut René auch in seinem Arbeitsleben zu Tieren auf. Er ist nämlich Tierpfleger mit der Fachrichtung Tierheim und Tierpension. Und seine Ausbildung, die hat er mit Spitzennote abgeschlossen. Und er wurde dafür auch von der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet. Und ich bin mir sicher, die Arbeit zu Hause mit Jimmy war daran nicht ganz unschuldig.
Die Arbeit mit deinem eigenen Hund, inwieweit hat die deinen Berufswunsch bzw. deinen jetzt ergriffenen Beruf Tierpfleger beeinflusst? Ist das irgendwas, wo du gesagt hast, aus der Arbeit mit deinem Hund, das möchte ich machen?
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich fand Hunde oder generell Tiere, also es hat sich nicht nur auf Hunde beschränkt, generell Tiere schon immer faszinierend. Und ich hatte auch ein Studium, Biologiestudium angefangen, auch mit der Absicht danach so Richtung Verhaltensforschung an Tieren in die Richtung zu gehen. Ja, das mit dem Studium hatte wohl nicht geklappt, aber dann hatte ich danach mich umgeguckt, was gibt's denn so in dem Bereich mit Tieren, und bin dann eben bei der Tierpflege hängen geblieben. Und bin dann so da reingerutscht. Also die Arbeit mit Jimmy hat auf jeden Fall das Interesse daran bestärkt. So wie kommuniziert man mit Tieren? Wie kommunizieren Tiere untereinander? Wie arbeitet man auch mit Tieren? Wie kriegt man sie dazu, das zu tun, was man will? So dass sie es aber auch, so dass sie selber auch das Gefühl haben, sie wollen das tun, ne? Dass man sie nicht dazu zwingt, was zu machen, sondern in der Zusammenarbeit eben, dass beide Spaß daran haben. Das hat mich dann schon, also das hat mich super fasziniert und auch ist deutlich noch ausgeprägter gewesen dann durch die Arbeit mit Jimmy.
Also hat die Arbeit mit Jimmy auch geholfen, dann eben auch mit anderen Tieren, nicht nur mit Hunden, dann besser zu kommunizieren, sich mehr auf die Tiere vielleicht auch einzustellen?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, und jetzt einmal auf meiner Arbeit habe ich auch viel mit anderen Tieren zu tun. Wir sind so ein Tierschutzzentrum für alle möglichen Tiere, die keinen Platz in einem, in Anführungsstrichen, normalen Tierheim finden. Also wir unterstützen andere Tierheime, indem wir die Tiere aufnehmen, die ja in einem klassischen Tierheim keinen Platz finden. Das heißt, es geht los bei Hunden, die durch ihr Verhalten eben in diesen Tierheimen nicht mehr handelbar sind. Also wir haben ausschließlich Hunde aus anderen Tierheimen, die aufgrund von Aggressionsproblemen in diesen Tierheimen nicht mehr handelbar sind. Geht weiter dann über exotische Tiere, Papageien, Reptilien, wo in vielen Tierheimen halt weder Unterbringung noch personell Expertise da ist. Und weiter über Großtiere, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde bis hin zu Bären, Braunbären, Kragenbären, die da kommen jetzt nicht aus anderen Tierheimen, die kommen eben aus Tierschutzfällen aus ganz Europa. Wir haben Tiere aus Litauen, Ukraine, genau, und dazu dann auch noch, ja, und eben mit all diesen Tieren dann, ja, hat geholfen, einfach auch mehr sich dann jetzt erstmal nur mit dem Hund zu beschäftigen, und dann kommt darüber auch das Interesse, sich mit der Kommunikation anderer Tiere zu beschäftigen, und inzwischen da zwischen all diesen verschiedenen Tieren rumzugeistern, es macht einfach Spaß.
Was würdest du sagen, ist die größte Parallele, wenn du jetzt beispielsweise, du hast jetzt aufgezählt, das sind ja alles völlig unterschiedliche Tiere, also Pferde kann ich mir noch gut vorstellen, war ich selber dann über meine Schwester damals als Kind oder Jugendlicher auch in Berührung mitgekommen. Wie die kommunizieren, das kann ich mir vorstellen. Bär kann ich mir auch noch irgendwo vorstellen, dass man da sicherlich viel aus der Hundeerfahrung anwenden kann. Aber wie macht man das mit Reptilien, mit einer Schlange? Wo sind da die Parallelen?
Da würde ich sagen, gibt es sehr wenig Parallelen.
Okay. Also, bin ich beruhigt. Ich hatte mich schon überlegt, wie. Aber erklär gerne.
Also Reptilien, die meisten Reptilien, also ich bin kein Reptilienexperte, muss ich dazu sagen. Mit denen habe ich da relativ wenig zu tun. Ich bin eher in der Ecke Säugetiere zu finden. Und die meisten Reptilien haben halt nicht so ein ausgeprägtes Sozialverhalten, wie das bei Säugetieren und erst recht nicht bei Hunden der Fall ist. Das heißt, viele sind Einzelgänger, treffen sich dann nur zur Paarung mal und haben auch nicht dieses wenn man Hund streichelt, wenn man Hund anfasst, das hat für die meisten Hunde, die eben keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben, was Beruhigendes, was löst was Positives aus, diese soziale Nähe, Körperkontakt, das gibt's bei Reptilien wenig bis gar nicht. Die mögen es nicht, angefasst zu werden, die machen ihr Ding, die kommunizieren, indem sie dir sagen, hau ab. Wenn sie sich so eine Schlange, wenn sie in diese klassische S-Stellung geht und sich bereit macht, nach vorne zu schießen, ist schon recht deutlich. Ansonsten Vorstufe, Fauchen, die mit der Situation gerade nicht zufrieden sind. Ja, das funktioniert ja ganz anders, als das jetzt bei, gut, die Parallelen sind Fauchen, Knurren, Schnappen, nach vorne schnappen. Das sind diese Sachen die Situation gefällt mir gerade nicht, aber man hat eben nicht diese Komponente, das gefällt mir, die fällt komplett weg.
Was ist das Wichtigste, was du aus der Erfahrung mit Jimmy für den Beruf des Tierpflegers mitnehmen konntest?
Ruhe und Geduld.
Ja.
Das sind wirklich zwei Sachen, die gerade im Umgang mit, ich hatte es vorhin gesagt, Hunde, die eben gewisse Probleme haben, das hilft ungemein, ruhig zu bleiben. Wenn man selber Ruhe ausstrahlt, das wirkt sich auf die Tiere aus. Nicht nur auf die Hunde, alle Tiere, das durch die Bank weg. Auch Schlangen. Da sagt unser Schlangenexperte immer, ja, sei der Baum im Grunde.
Ja.
Wenn die Schlange an einem Baum rumhängt, du strahlst überhaupt keine Bedrohung aus, dann ist die Schlange auch entspannt.
Ja.
Weil sie weiß, also sie merkt, da ist überhaupt keine Bedrohung. Da kann ich mich ja auch entspannen.
Ja.
Und genau, diese Ruhe ist halt super wichtig. Ja, Geduld. Also es ist wirklich, viele Sachen brauchen Zeit. Da darf man sich nicht stressen. Das muss jetzt nicht schnell, sondern es muss ruhig, ordentlich und mit viel Geduld mit den Tieren gearbeitet werden.
Beim Hund sollte man lieber nicht der Baum sein, aus anderen Gründen. Aber
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn du deine Arbeit und auch den Umgang mit deinem Hund subsumieren solltest, kann man da die These aufstellen, beim Umgang mit Tieren ist die Stimme vielleicht gar nicht so wichtig, wie viele denken?
Ja, okay. So wie du es formuliert hast, würde ich sagen, ja, sie ist nicht so wichtig, wie viele denken. Doch, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Also es ist wirklich extrem viel körpersprachlich. Also zum einen die ganze Spannung aus dem eigenen Körper rausnehmen. Also wirklich wie so ein nasser Sack in der Ecke hängen, zeigt gerade für Fluchttiere wie Schafe, Ziegen, du willst überhaupt nichts von denen. Und dann sind die viel entspannter, als wenn du da mit Energie reinstapfst und sagst, ich bin jetzt hier, ich bin der Chef, ich nehme diesen Raum ein. Da sind die alle irgendwo, verstecken sich, weil sie keinen Bock auf die Situation haben. Und da macht die Stimme relativ wenig. Also klar, ob man jetzt, es kann diesen anderen Effekt noch verstärken, wenn man jetzt dazu noch laut redet, im Zweifelsfall brüllt oder auf der anderen Seite halt eben beruhigend auf die Tiere einredet. Es kann den Effekt noch verstärken, aber ist dann nicht der ausschlaggebende Punkt.
Hattest du diese Ruhe erst durch Jimmy bekommen oder hattest du das in Ansätzen schon immer? Ist das was, was du gelernt hast oder ist das eigentlich deine Grundcharaktereigenschaft?
Ich glaube, es ist schon irgendwas Grundlegendes von mir. Ich war schon immer ruhiger Typ. Also es ist jetzt natürlich eine viel bewusstere Sache als früher, aber war schon immer eine Charaktereigenschaft, die ich hatte.
Hättest dich wahrscheinlich sonst auch sehr umstellen müssen, um deinem Hund dann vielleicht auch in der Kommunikation, die er braucht, gerecht zu werden, komplett dich ändern müssen?
Ja, das kann gut sein. Also wenn ich jetzt so ein sehr energiegeladener, aufbrausender oder ja, sehr ausdrucksstarker Mensch gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich, hätte ich mich mehr zusammenreißen, sehr viel bewusster auch beruhigen müssen, um mit Jimmy besser kommunizieren zu können. Aber dadurch, dass ich eben von mir aus schon so eine gewisse Ruhe mitbringe, hat das auf jeden Fall geholfen.
Dann gab es auch nicht die Situation, dass du dich erst selber bremsen musstest, um deinen Hund nicht permanent voll zu texten. Also ich weiß das, ich glaube, ich überfordere unseren Hund manchmal mit meinem Redeanteil, wenn ich mit ihm mich unterhalte, beziehungsweise er guckt mich manchmal sehr verständnislos an, passiert aber bei allen hier bei uns in der Familie.
Ja, also ich rede auch manchmal mit Jimmy. Was passiert vor? Auch wenn ich weiß, dass er mich nicht hört. Manchmal redet man einfach mit ihm und also mit einem hörenden Hund redet man ja auch nicht, weil der Hund es versteht. Das ist für einen selber.
Man hofft immer, dass er es versteht, aber eigentlich. Genau.
Das ist ja für einen selber und auch die Art, wie man mit dem Hund redet, kann ihn beruhigen. Also den hörenden Hund jetzt. Aber auch wenn ich jetzt ruhig mit Jimmy rede, zum Beispiel Situation beim Tierarzt, mag er nicht, weil beim Tierarzt müssen halt Sachen auch schnell gehen. Klar kann man, je nach Tierarzt, Tierärztin, sind die mal, haben die auch eine ruhigere Ausstrahlung oder nicht oder haben mehr Zeit oder weniger. Aber beim Tierarzt müssen halt Sachen in einem gewissen Tempo erledigt werden. Mag Jimmy nicht, wenn die Leute da halt direkt auf ihn zugehen. Aber da hilft es dann auch, wenn ich beruhigend mit ihm rede, weil ich glaube, es beruhigt mich auch. Und das merkt er, ich bin ruhiger, das wirkt sich auf ihn aus, er ist ruhiger, er lässt es eher zu, dass diese fremden Menschen da jetzt an ihm was machen müssen.
Wie hat sich eure Beziehung im Laufe der 7 Jahre, die ihr jetzt quasi zusammen seid, entwickelt, verändert?
Also es ist das, was ich vorhin schon sagte, dieses Vertrauensverhältnis ist halt sehr viel stärker geworden. Also am Anfang war durch meine eigene Unsicherheit, konnte ich ihm ja überhaupt keine Sicherheit geben. Am Anfang, ich wusste selber überhaupt nicht, was ich tue oder musste halt selber angeleitet werden, wie man mit dem Hund umgeht. Und da konnte ich halt ihm nicht wirklich, andersrum, er konnte mir nicht vertrauen, dass ich die Situation im Griff habe, weil ich hatte sie ja nicht im Griff. Ich wusste ja nicht, was ich tue. Und dadurch, dass ich mir sicherer wurde im Umgang mit ihm, das hat er gemerkt, wurde er auch sicherer im Umgang mit mir. Und dadurch konnte sich eben dieses Vertrauensverhältnis aufbauen. Zum einen natürlich das Vertrauen eher zu mir. Er weiß, ich habe die Situation im Griff. Ich weiß, wie wir jetzt damit umgehen. Und er kann sich darauf verlassen, dass er da gut durchkommt. Und zum anderen aber auch das Vertrauen von mir zu ihm, dass ich eben weiß, er macht jetzt hier keine Dummheiten von sich aus. Und ich kann ihn machen lassen und weiß, wir kommen alle hier gut durch die Situation. Genau, also dieses gegenseitige Vertrauen ist halt über die Jahre immer stärker geworden durch Sicherheit beidseitig.
Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du dich sicherer fühltest? Ich glaube, so ganz sicher ist man bei vielen Dingen sicherlich immer noch nicht. Es gibt bestimmt immer noch Dinge, geht es mir zumindest so, wo ich sage, okay, da Respekt vor. Aber wann hattest du so ein Grundvertrauen, dass du sagst, okay, jetzt fühle ich mich hier auch sicher, diesen Hund auch sicher führen zu können?
Wie lange? Also es waren sicherlich ein paar Jahre, so 2-3 Jahre hat das bestimmt gedauert, bis ich wirklich, vielleicht sogar 4 Jahre, bis ich das Gefühl hatte, hier ist das Vertrauen da, dass wir wirklich locker, frei miteinander hier sein können. Ja, also es hat Jahre gedauert, auf jeden Fall. Aber genauer kann ich es dir jetzt gerade nicht sagen.
Na gut, das ist ja auch kein richtiger Punkt. Man kann ja nicht sagen, genau, jetzt an diesem Punkt plötzlich von heute auf morgen ist dann alles völlig safe. Das ist ja ein Prozess.
Ja, ist ein schleichender Prozess.
Genau. Trotz dieses schleichenden Prozesses, wo ihr ja viel dann auch gemeinsam erlebt habt, gibt es da noch auch mit 9 Jahren noch irgendwelche Baustellen, wo du sagst, da müssen wir jetzt noch ein bisschen forciert dran arbeiten oder das stellt im Alltag vielleicht noch ein kleines Problem, was auch immer ein Problem dann ist oder eine kleine Schwierigkeit, eine kleine Hürde da, die euer Zusammenleben doch ein bisschen einschränkt? Gibt es da irgendwas?
Ja, also es sind das, was ich vorhin schon meinte, eben diese Sachen, die dauerhaft Baustellen sind, eben das in der Wohnung und fremde Leute, die mit zu viel Energie auf ihn zugehen, was er jetzt in letzter Zeit wieder angefangen hat, ein bisschen grumpeliger gegenüber anderen Hunden zu werden. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen dran arbeiten, dass wir eben gesittet auch an Hunden, die er nicht mag, vorbeigehen können. Aber es sind eben diese kleinen Baustellen, die die ganze Zeit da sind, aber nichts Großes, woran wir jetzt gezielt noch arbeiten.
Hast du immer noch Hilfe, noch eine Hundetrainerin, die im Hintergrund mitwirkt, die du um Rat fragen kannst? Oder bist du inzwischen so, dass du sagst, nee, ich habe jetzt eigentlich alles mit dem Hund schon erlebt und die wichtigsten Tipps in den ersten Jahren, wie lange hattet ihr überhaupt dann, beziehungsweise frage ich gleich nochmal danach, aber wenn du jetzt keine Hilfe mehr hast, wie lange hattet ihr Hilfe?
Also jetzt keine Hilfe durch eine Hundetrainerin oder Hundetrainer. Das nicht, aber auf meiner Arbeit habe ich halt Umgang mit Tierpflegern, die mit Hunden arbeiten. Meine Chefin ist studierte Biologin mit Schwerpunkt Verhaltensforschung bei Hunden. Das hilft. Und gute Literatur hilft. Und auch selber die Erfahrung. Wie gesagt, ich arbeite auf der Arbeit mit Hunden, die ja gewisse Baustellen haben, sage ich mal. Und die Erfahrung im Umgang damit schafft auch das Selbstvertrauen, mit Sachen fertig zu werden. Es hilft natürlich immer, nochmal so einen Blick von außen drauf zu haben. Deswegen auch immer mal wieder mit meinen Kollegen und Kolleginnen oder meiner Chefin darüber zu sprechen, wenn ich irgendeine Situation habe mit Jimmy, die ich aus meiner beschränkten Sicht nicht einschätzen kann oder wo ich mir unsicher bin. Aber mit einer Hundetrainerin oder einem Hundetrainer habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gearbeitet.
Wie lange habt ihr mit einem Trainer gearbeitet?
Das waren so die ersten 2 Jahre, glaube ich, die sie uns dann, also am Anfang auch dann 1-2 Mal Hausbesuche und regelmäßiger, und dann im Laufe der Zeit wurde es dann immer weniger, um so an diesen Grundlagen zu arbeiten, sondern eher dann auch zur Beschäftigung mit in die Kurse gehen und Sozialkontakt und sowas. Und das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen verlaufen.
Wie wichtig ist das aus deiner Sicht dann eben auch für jemanden, der doch eher unerfahren ist, diese Sicherheit einfach zu haben, dann, dass da nochmal jemand drüber guckt und vielleicht korrigierend eingreift, wenn man im Besten, mit bester Absicht dann doch vielleicht mal in eine falsche Richtung dreht. Geht ja wahrscheinlich jedem Hundebesitzer am Anfang, wenn er neu ist, so.
Ist extrem wichtig. Also wirklich, es hilft extrem, da sich Input von außen zu holen, von Hundetrainern, Hundetrainerinnen, da sich beraten zu lassen, Tipps zu geben. Gerade wenn man ganz, ganz blutiger Anfänger ist. Es gibt viel Schrott im Internet zu lesen, es gibt viel Schrottliteratur, es gibt leider auch viele Schrotttrainer. Deswegen ist auch mein Tipp, wenn sich was falsch anfühlt, was einem ein Trainer empfiehlt, dann sollte man es auch nicht machen. Ja. Es gibt halt so dieses, was meine Chefin immer alte Schule nennt, diese Trainer, du musst der Alpha sein, du musst dominieren, du musst dem Hund sagen, Deckel drauf, und der Hund hat zu tun, was du willst, und das kann nur schief gehen. Und wenn sich das halt aus dem Bauchgefühl falsch anfühlt, mach's nicht. Auch wenn es dir irgendein Trainer empfiehlt. Mach's nicht, geh zu einem anderen Trainer, Trainerin. Es ist eine Zusammenarbeit. Das ist nicht, du bist der Chef und sagst, wo es lang geht, sondern es ist, für beide sollen Spaß daran haben, was zusammen zu machen. Und das ist das Wichtige. Und wenn man so einen Trainer, so eine Trainerin hat, die das wirklich verkörpert, die das rüberbringen kann und die einem auch erklärt, wie das funktioniert, das hilft extrem. Es schafft Selbstvertrauen bei den Besitzern, Besitzerinnen, und das wirkt sich, das strahlt auch auf den Hund über. Wenn der Hund merkt, du weißt, was du tust, ich kann dir vertrauen, dann ist der Hund entspannter und macht viel begeisterter mit, was du von ihm willst.
Ein wirklich sehr guter und sehr wichtiger Rat. Und was würdest du angehenden HundebesitzerInnen raten, die tatsächlich sich das auch dann zutrauen, wie ihr oder wie du es gemacht hast, einen Taubenhund zu adoptieren? Was ist das wichtigste Learning für diese Art der Hundeerziehung, die du in deiner Zeit mit Jimmy gezogen hast?
Ja, das, was ich vorhin schon meinte, dieses ruhige, geduldige Gucken, was bietet einem der Hund an, was macht der Hund von sich aus, muss ich irgendwie darauf achten, dass er von sich aus den Schritt auf mich zumacht, kann ich einfach so zu ihm hingehen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welchen Situationen der Hund eben den Kontakt zu mir sucht, und halt vor allem dieses, wenn man draußen mit ihm unterwegs ist, ihn immer dafür zu belohnen, wenn er zu einem hinguckt. Weil der Hund, man kann ihn nicht ansprechen. Der muss Blickkontakt zu dir haben, damit du irgendwie mit ihm kommunizieren kannst. Und das zu bestärken, dass er diesen Blickkontakt sucht, ist halt super wichtig.
René, vielen Dank.
Sehr gerne.
René und Jimmy, ein tolles Gespann. Vielen Dank für eure Geschichte und nochmal meine sehr ernst gemeinte Bewunderung für euren Mut oder für deinen Mut, René, als Hundeneuling einem Taubenhund ein neues Zuhause zu schenken und mit ihm zusammen zu lernen und zu arbeiten, sodass eine so harmonische Beziehung dabei herauskommt, wie ihr beiden sie führt. Melanie, hast du in deiner Praxis mal mit Taubenhunden zu tun gehabt? Würdest du die Adoption eines Taubenhundes dir selbst sicher zutrauen auf jeden Fall, aber würdest du sie auch realisieren?
Bevor ich deine Frage beantworte, Malte, möchte ich noch kurz auf das Thema guter oder schlechter Trainer, Trainerin eingehen. Ich muss René da leider zustimmen, dass es auch unter Trainern oder Trainerinnen starke Qualitätsunterschiede gibt, insbesondere in Bezug auf das Wissen rund um hündisches Verhalten und auch bezüglich der Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Menschen und ihre Hunde einzustellen. Also da muss ich manchmal auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn Hundefachmenschen einfach nur ihr Schema F auf jeden Hund und jeden Menschen anwenden wollen. Mein Tipp ist, wenn du dich bei deinem Hundetrainer unwohl fühlst oder Dinge, die er oder sie sagt, nicht nachvollziehen kannst, dann hör unbedingt auf dein Bauchgefühl und sprich das an. Und wenn die Person vom Fach deine Bedenken einfach nur kurz angebunden abwiegelt und keine plausible Erklärung dafür hat, warum sie dir rät, was sie dir rät, dann nichts wie weg und nach einem anderen Hundefachmenschen Ausschau halten. Und nun zu deiner Frage, Malte, ob ich mich für einen tauben Hund entscheiden würde. Also definitiv ja. In meinem Kundenkreis, da hatte ich zwar noch nie mit einem tauben Hund zu tun, als wir aber von 2012 bis 2015 mit Amy in Amerika wohnten, da hatte ich eine Bekannte, die einen tauben Hund hatte und ganz toll mit dem gearbeitet hat. Also das war für mich damals echt spannend, weil ich auch erst dachte, oh, wie doof, mit einem tauben Hund, da kann man ja gar nicht reden und viel schlechter kommunizieren. Aber mittlerweile weiß ich, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, weil die körpersprachliche Komponente in der Kommunikation mit dem Hund eine so viel größere Rolle spielt als die verbale Kommunikation. Also einen tauben Hund zu haben, das hat den Vorteil, dass man ihn nahezu ohne Nebenwirkung vollquatschen kann und der Schwerpunkt auf der körpersprachlichen Kommunikation liegt. Und klar gibt es auch Nachteile, wenn dem Hund der Hörsinn fehlt, aber insgesamt würde es mich keinesfalls abschrecken, wenn der Hund, der zu mir und meinem Leben passt, nicht hören könnte. Das wäre für mich absolut kein Ausschlusskriterium.
Danke, Melanie. Danke euch. Danke fürs Zuhören. Wenn euch ist, was Doc gefällt, dann sagt's doch gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeugs hält. Folgt uns gerne bei Instagram. Link gibt's in den Shownotes. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.